Radio. Radio ist die verkürzte Bezeichnung für ein Rundfunkempfangsgerät. Das Wort stammt aus dem lateinischen Radius und bedeutet Strahl. Ein Radio nimmt Hörfunksendungen auf. Herkömmliche Geräte empfangen ein Signal von einer Rundfunksendeanlage. Die Übertragung erfolgt terrestrisch über elektromagnetische Wellen oder über Breitbandkabel als hochfrequente elektrische Signale. Das empfangene Signal wird fast vollständig in Schall umgewandelt. Ein kleiner Teil transportiert zusätzliche Daten, etwa das Radio-Data-System, das den Namen des Senders übermittelt. Sprachgebrauch. Zu Beginn des deutschen Rundfunks konkurrierten die Wörter Radio, Rundfunk und Broadcasting. In österreichischen Behördenbriefen aus 1924 stand nach Rundfunk zusätzlich das Wort Broadcasting. Die Reichspostverwaltung in Berlin lehnte das Modewort Radio ab. Nach ihrer Ansicht bedeutete Radio nichts anderes als Strahl. Die Reichspost sah sich als Hüterin der Sprache. Deshalb strich sie aus ihrer Korrespondenz auch Ausdrücke wie Poste restante und rückkommandierter Brief. Ihr Votum gegen Radio wog schwer. Geschichte. Der Rundfunkbetrieb im deutschsprachigen Raum setzte 1920 ein. Zunächst fanden in der Schweiz und in Deutschland lediglich Testsendungen statt. Ende 1922 und zu Beginn von 1923 sendeten zwei schweizerische Flugplatzstationen erstmals regelmäßig Programme. Im Herbst 1923 startete die Reichsdeutsche Funkstunde Berlin. Im Oktober 1924 folgte in Wien der österreichische Sender Radio Verkehrs Aktiengesellschaft. Die ersten reichsdeutschen Rundfunksendungen kamen aus dem ersten Tonstudio Deutschlands. Anfangszeit. In den ersten Jahren war die analoge Empfangstechnik für viele Menschen unerschwinglich. Wer sich jedoch einen einfachen Detektorempfänger selbst baute, konnte lokale Sender trotzdem hören. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es weltweit zahlreiche ehemalige Militärfunker. Sie verfügten über viel Erfahrung mit Empfangsgeräten und forderten Mitbestimmung bei der Gestaltung des neuen Rundfunks. Allein in Deutschland waren es etwa 100.000 Personen. Am 22. Dezember 1920 übertrug der Sender Königs Wusterhausen ein Weihnachtskonzert. Diese Sendung war die erste öffentliche Rundfunkübertragung im Deutschen Reich und gilt als wichtiger Meilenstein für den späteren regulären Rundfunkbetrieb. Gegen Ende der 1920er Jahre sanken die Preise für Röhrenradios deutlich. Ein Beispiel ist der Ortsempfänger OE 333 der Firma Löwe Audion in Berlin-Steglitz. Das Gerät wurde auf der Funkausstellung 1926 präsentiert und blieb 5 Jahre lang im Programm. Wegen seiner modernen Fertigung nennen englischsprachige Autoren Sigmund Löwe häufig den deutschen Henry Ford. Der OE 333 kostete 36 Reichsmark und 50 Pfennige. Antennenspulen mussten zusätzlich gekauft werden. Um die nationalsozialistische Propaganda in alle Haushalte zu bringen, entstand 1933 der Volksempfänger. Der zuständige Reichsminister stellte ihn im August vor. Das einfach konstruierte Gerät wurde für etwa 76 Reichsmark verkauft, also ungefähr halb so viel wie gängige Radios. Umgerechnet entspricht das heute rund 424 Euro. Hochwertige Radiogeräte besaßen oft eine Gegentaktenstufe. Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg gab es Modelle mit motorgetriebenem Sendersuchlauf und Sendertasten für häufig gewählte Programme. Auch Autoradios wurden schon entwickelt, spielten jedoch kaum eine Rolle, weil sie teuer und störanfällig waren. Bauelemente. Frühe analoge Radios nutzten nicht nur Detektorempfänger. Sie setzten auch Elektronenröhren für Empfang und Verstärkung ein. Solche Geräte nannte man Röhrenempfänger. Zuerst arbeiteten sie nach dem Audion-Prinzip. Später kam der Überlagerungsempfänger hinzu. 1953 brachte eine Firma aus den Vereinigten Staaten das Taschenradio Regency TR-1 heraus. Es war das erste Transistorradio und enthielt 4 Transistoren. Möglich wurde dies durch den Transistor, ein elektronisches Halbleiterbauelement, das Bell Laboratories 1948 entwickelt hatte. 1957 folgte in Deutschland die pfälzische Firma Accord Radio mit einem ebenfalls kleinen Transistorradio. Einige Hersteller boten vorübergehend Mischgeräte an, in denen Transistoren und Röhren gemeinsam arbeiteten. Transistorradios boten viele Vorteile. Sie waren kleiner und leichter. Sie vertrugen Stöße besser und brauchten wenig Energie. Deshalb reichten Trockenbatterien lange aus. Bald erschienen Radios im Taschenformat. Die Bauteile standen dicht gedrängt und senkrecht auf einer Leiterplatte. Zu Beginn der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts fasste man Transistoren und Widerstände in integrierten Schaltkreisen zusammen. Dies verkleinerte die Geräte erneut und senkte die Kosten. Die britische Firma Ferranti, die inzwischen nicht mehr besteht, stellte damals den Schaltkreis ZN 414 vor. Elektronische Bauteile machten später einen automatischen Sendersuchlauf und eine digitale Frequenzanzeige möglich. Ein Beispiel ist das Autoradio Bamberg QTS Super Arimat von Blaupunkt, das zwischen 1979 und 1980 gefertigt wurde. Durch solche Technik verschwanden die klassischen Radioskalen. Das Erscheinungsbild der Geräte und ihre Bedienung änderten sich grundlegend. Aufwendige mechanische Teile wurden nach und nach vollständig durch Elektronik ersetzt. Weiterentwicklung. Eine Belebung des Absatzes von Rundfunkgeräten erlebte Deutschland im August 1963. Damals stellte die 23. Große Deutsche Funkausstellung in Berlin den Ultrakurzwellen- bzw. Frequenzmodulations-Stereo-Rundfunk vor. Aus den einfachen, meist tragbaren Transistorradios entstanden in den 70er Jahren Stereoanlagen mit eingebautem Kassettenrekorder. Etwa 10 Jahre später kamen Geräte hinzu, die auch die Compact Disc abspielen konnten. Radiorekorder prägten bis Ende der 80er Jahre die Jugendkultur. Der Dienst Autofahrer Rundfunkinformation und das System Radio Data System gelten als weitere Meilensteine bei analogen Empfangsgeräten, besonders bei Autoradios. Weltempfänger sind Radiogeräte, die speziell für den Empfang des weltweiten Kurzwellenrundfunks ausgelegt sind. Die fortschreitende Miniaturisierung ermöglichte Radios in Streichholzschachtelgröße, die zusammen mit Ohr- oder Kopfhörern genutzt werden. Sie führte außerdem zu Walkman-Geräten mit zusätzlichem Radioteil und zu Mobiltelefonen mit integrierter Radiofunktion. Das reine Empfangsteil eines Radios heißt im Fachjargon Tuner. An dieses Bauteil wird die Antenne angeschlossen. Der Tuner liefert zunächst ein schwaches Audiosignal. Ein nachgeschalteter Audioverstärker bereitet das Signal für die Lautsprecher auf. Weitere Bezeichnungen sind Empfangsgerät und Receiver. Modulationsarten. Seit den frühen Tagen des Hörfunks senden Radiostationen ihre Programme auf analogem Weg. Dabei kommt die Amplitudenmodulation zum Einsatz. Sie wird in den Bereichen Langwelle, Mittelwelle und Kurzwelle genutzt. Oft fasst man diese drei Bereiche einfach unter dem Begriff Amplitudenmodulation zusammen. Auch für Amplitudenmodulation gibt es ein Stereoverfahren. Es heißt Stereophonie für Amplitudenmodulation und arbeitet mit Quadraturamplitudenmodulation. Die Methode benötigt nur wenig zusätzliche Bandbreite. Sender im Ultrakurzwellenrundfunk nutzen dagegen die Frequenzmodulation. Diese Technik verringert Störungen und überträgt den gesamten hörbaren Frequenzumfang. Die Reichweite ist jedoch kleiner als bei der Amplitudenmodulation, denn die Wellen breiten sich anders aus. Über Amplitudenmodulation lassen sich Entfernungen von mehreren hundert Kilometern zuverlässig überbrücken. Bei Ultrakurzwelle gelingt das nur selten und meist nur bei besonderen Überreichweiten. Die Ausbreitung endet dort meist am quasi-optischen Horizont. Obwohl der Ultrakurzwellenrundfunk ab den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts stark ausgebaut wurde, verdrängte er die Amplitudenmodulation zunächst nicht. Beide Systeme existierten lange Zeit nebeneinander. Seit 1963 sind Stereoübertragungen auf Ultrakurzwelle möglich. Das Verfahren bleibt zu älteren Empfängern kompatibel, weil es sowohl die Summe als auch die Differenz der beiden Stereokanäle überträgt. Die Differenz wird im unteren Seitenband eines auf 38 kHz unterdrückten Trägers abgelegt. Ein Pilotton von 19 kHz hilft dem Empfänger, den Träger wiederherzustellen. So entsteht bei nahezu gleicher Bandbreite ein Stereosignal in hochwertiger Tonqualität. In den 70er Jahren wurde auf Ultrakurzwelle der Verkehrsfunk eingeführt, in Europa und Nordamerika allerdings mit unterschiedlichen Verfahren. In den 80er Jahren kam das Radiodatasystem hinzu. Es nutzt eine digitale, binäre Phasenmodulation, um Zusatzinformationen wie Programmnamen oder Verkehrsmeldungen zu senden. Amplitudenmodulation und Frequenzmodulation waren ursprünglich für analoge Tonsignale gedacht. Beide lassen sich jedoch auch digital nutzen. Durch Datenkompression können selbst Sender mit geringer Bandbreite Vorteile erzielen, etwa weniger Störungen, ein größeres Audiofrequenzband oder mehrere Programme auf einem Träger. Ein Beispiel ist das digitale System Digital Radio Mondiale, das sich bisher allerdings nicht allgemein durchgesetzt hat. Digitale Übertragung. Für den Empfang von digitalem Radio, etwa Digital Audio Broadcasting, Digital Audio Broadcasting Plus oder Digital Radio Mondiale, braucht man passende Empfangsgeräte. Auch über Digital Video Broadcasting Satellite, Digital Video Broadcasting Cable und in einigen Regionen über Digital Video Broadcasting Terrestrial lassen sich Radiosender digital hören. Jede dieser Techniken erfordert ein spezielles Empfangsgerät. Solche Geräte werden Tuner oder Digital Receiver genannt und häufig als Set-Top-Box bezeichnet. Für die Wiedergabe genügen meist bereits vorhandene Stereoanlagen, Lautsprecher am Computer oder Fernsehgeräte. Die Umstellung von analogen Radiosendern auf digitale Ausstrahlung, oft Analogabschaltung genannt, sollte Verbraucher dazu bewegen, neue Geräte für den digitalen Empfang zu kaufen. Digitale Hörfunksysteme sollen jedoch mehr bieten als reinen Ton. Geplant ist zum Beispiel die Übermittlung von Verkehrsinformationen wie Traffic Message Channel oder Transport Protocol Experts Group. Möglich ist auch die strukturierte Übertragung von Audioobjekten, die eine interaktive Nutzung erlaubt. Ein baldiges Ende der analogen Sender im Ultrakurzwellenband gilt inzwischen als sehr unwahrscheinlich. In Europa hat digitales Radio bisher keinen Durchbruch erzielt. Eine Ausnahme stellt Großbritannien dar. Dort lag der digitale Anteil laut Daten von 2012 bei ungefähr 20%. Fachleute gehen davon aus, dass der analoge Rundfunk in Frequenzmodulation mindestens noch die nächsten 10 bis 15 Jahre fortgeführt wird, bis digitales Radio, falls überhaupt, eine ausreichende Verbreitung erreicht. Softwaredefiniertes Radio. Die bisher vor allem analoge Radiowelt wird durch das Konzept des Software-Defined Radio weiter digitalisiert. Bei diesem Ansatz übernimmt anpassbare Hardware fast die komplette Signalverarbeitung eines Hochfrequenzsenders oder Empfängers. Die Steuerung erfolgt über Software. Werden einzelne Softwaremodule ausgetauscht, lassen sich neue digitale Übertragungsverfahren schnell einrichten. Mit dieser Technik können Fachleute effizientere Funkübertragungen ausprobieren, ohne dass vorhandene Empfänger nach einem Software-Update unbrauchbar werden. Software-Defined Radio beschreibt dabei ein Funktelekommunikationssystem, dessen Hardware sich per Software für Modulation, Demodulation sowie die Auf- und Abwärtsmischung eines Datensignals konfigurieren lässt. Empfänger dieser Bauart gibt es heute sowohl für den Amateurfunk als auch für den Empfang von Digital Radio Mondiale. Internetradio und Streaming. Beim digitalen Rundfunk werden Audiosignale als sogenannter Broadcast ausgestrahlt. Beim Livestreaming für Webradio gehen die Daten erst nach einer Aufforderung der Hörerin oder des Hörers auf den Weg. Dieses Verfahren folgt dem Client-Server-Modell. Sowohl der digitale Rundfunk als auch das Internetradio werden deshalb oft einfach Digitalradio genannt. Die Daten des Internetradios gelangen über viele Übertragungswege ans Ziel. Dazu gehören Funknetze wie Wireless Local Area Network, Worldwide Interoperability for Microwave Access und Universal Mobile Telecommunication System. Ebenso kommen Kupfer- und Glasfaserleitungen sowie Kommunikationssatelliten zum Einsatz. Ein festes Audioformat gibt es nicht. Häufig nutzt man jedoch übliche Streaming-Formate wie MPEG, Audio Layer 3 oder Windows Media Audio. Internetradio kann überall dort verbreitet werden, wo ein Internetzugang vorhanden ist. Für Radiobetreiber ist das Senden darum vergleichsweise unkompliziert. Wer Internetradio hören möchte, benötigt lediglich einen Streaming-Client. Solche Programme sind im Netz leicht zu finden und meist kostenlos. Auch für Betreiber rein digitaler Sender bleibt der technische Aufwand überschaubar. Darum könnte Internetradio als Digitalradio weiter an Bedeutung gewinnen. 2009 existierten in Deutschland mehr als 1900 Internetradiosender. Die tägliche durchschnittliche Hörzeit lag bei rund 73 Minuten. Empfangen lässt sich das Programm über einen Personal Computer oder über spezielle Internetradiogeräte, die bereits im Handel erhältlich sind.